ARD Sounds.
Es ist ein kleines Vogelkonzert, was wir hier heute genießen können im Garten. Und mit dabei ist ein schräger Vogel, nämlich Thomas, der hier quasi mit dieses kleine Vogelorchester genießt.
Also ich sag mal so, ein Garten mit den gefiederten Freunden, mit schönen Pflanzen und jetzt im zarten Austrieb befindlichen tollen Gewächsen, das lässt das Gärtnerherz höher schlagen. Für mich ist der Frühling einfach wunderschön und Zeit zum Genießen. Die haben wir doch jetzt und die sollten wir uns auch nehmen.
Und hier habe ich jetzt gerade was genossen. Ich konnte nämlich gerade was rauszupfen, samt Wurzeln. Auch hübsch. Ach, ja, das kennen wir, glaube ich, alle. So ein Ärgernis für uns Gärtner, nämlich den ein oder anderen, ja, Beikraut, Spontanvegetation. Es gibt, glaube ich, tausende Namen dafür. Wie sagst du dazu? Ich kenne es eigentlich unter Unkraut. Sind wir ehrlich? Ich kenne es unter Unkraut.
Genau so ist es landläufig. Sagt man das dazu? Es gibt auch Menschen, die das als Spontanvegetation bezeichnen. Das ist ja das Tolle an der deutschen Sprache, dass wir auch für jedes noch so schreckliche Unkraut eine passende Umschreibung für das Wort finden. Deutsche Sprache, schöne Sprache im Bereich der Botanik ohnehin. Aber das macht die Sache mit dem Unkraut ja nicht unbedingt besser.
Ja, ich zupf's schon ein bisschen ab, um das biologische Gleichgewicht ein bisschen besser hinzubekommen. Aber ganz ehrlich, ich weiß ja schon, Thomas, das bringt ja alles nichts, weil das habe ich im vergangenen Jahr schon genauso gemacht. Da hast du mir auch schon gesagt, nee, und gerade rauszupfen, das bringt's nicht. Ach, was? Machen wir anders. Erklärst uns heute, wie wir das Gleichgewicht im Garten eher herstellen können.
Richtig, und vieles können wir ja auch tolerieren. Also Gemach, alles ist halb so wild.
Vor allen Dingen, wenn die Vögel so schön sind.
Genau.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Ja. Ich gucke auf die Beete und denke mir, oh, die Pflanze sieht schön aus, die Pflanze sieht schön aus. Und dann denke ich mir wiederum, das ist es auf jeden Fall nicht. Also weil Löwenzahn, ganz ehrlich, ich könnte hier Dompteur werden oder meine eigene Löwenfarm eröffnen. Denn so viel Löwenzahn, wie ich in diesem Jahr habe. Und zwischendrin immer noch der Acker-Schachtelhalm, der seinen pilzigen Kopf rausstreckt. Meine Kinder sagen auch immer dazu, der Pilz. Dürfen wir den Pilz rauszüpfen, sagen sie immer Papa.
Ehrlich, ja, wenn die so stäuben, sieht es auch so ein bisschen von oben pilzähnlich aus. Das stimmt ja auch.
Und was man jetzt auch schon sieht, vermehrt Schnecken wieder, aber noch keine Nacktschnecken. Das sind welche mit Haus, das freut mich auf jeden Fall eher. Und wir stellen einfach fest, mit dem Frühling kommt auch wieder das, was wir gar nicht unbedingt so haben wollen. Die Spontanvegetation, über die Begrifflichkeit müssen wir jetzt gar nicht reden, weil wir haben ja tausend Begriffe dafür. Aber wir wollen heute auf jeden Fall in Ruhe darüber schnacken, wie man das so ein bisschen eindämmen kann, weil natürlich der Garten muss nicht perfekt aussehen. Aber wenn ich so in die Ecke da schaue, da ist Löwenzahn, erkenne ich. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Das sieht auch aus, als könnte ich es essen, aber...
Ja, da kommt so eine Ackerkratzdistel noch durch. Quieke, Ackerschachtelhalm, Giersch, von allem etwas.
Ja, das ist ein schöner Salatteller, könnte man sagen. Also, wir wollen das heute gemeinsam ein bisschen bekämpfen. Und wenn ihr das auch in eurem Garten wollt, dann seid ihr bei uns auf jeden Fall richtig. Denn wir sind im grünen Bereich der NDR Garten Podcast. Ihr liebt euren Garten und wollt mehr daraus machen, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Wir begleiten euch durchs Garten, ja. Was pflanze ich wann? Wie weit schneide ich was zurück? Und was ist Pflanze? Was ist Beikraut? Wir beantworten eure Fragen. Und das Beste, jetzt gibt es wieder wöchentlich eine neue Folge in der App ARD Sounds.
So, und heute sind wir eure Hosts. Das sind zum einen Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samir Schauki, meine grüne Gärtnerseele. Das muss ich immer wieder so sagen. Ohne dich wäre ein glückseliges Gärtner gar nicht möglich.
Ja, das sagst du immer so schön. Ja. Aber ich finde es ja auch einfach so inspirierend. Genau. Das ist es. Es ist inspirierend, weil letztendlich, ich stelle mich auch oft selbst in den Garten und mache dann hier was, mache da was. Und du sagst ja auch immer, man kann ja eigentlich nichts falsch machen. Aber wenn ich jetzt mal den Sack zur Seite räume, wenn ich inspiriert werde von dir, dann macht das alles mehr Sinn. Und von daher bin ich ganz froh. Guck mal, wie viel Ackerschachtelhalm da ist. Mensch, den erkenne ich schon.
Ja, aber umgekehrt geht es mir auch so. Denn es ist immer wichtig, sich über Gartenthemen auszutauschen. Weil jeder sieht es anders. Und das macht es ja auch aus. Aber genießen, das können wir beide ganz besonders gut.
Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtige ist halt auch, dass man da gar nicht so verkrampft rangeht. Also ich meine, ich sehe ja auch das Unkraut und denke mir so, ja, ist jetzt nicht unbedingt, wo ich einen offenen Garten zu machen würde. Aber ganz ehrlich, das hat doch jeder irgendwie. Das ist wie man ein Pickel oder wie ein graues Haar. Das haben wir alle irgendwann mal. Und da muss man sich gar nicht so verkrampfen und so mit so einer starre da rangehen und sagen, nee, das soll nicht sein.
Wir müssen halt einiges tolerieren, das ist nun mal so. Auch wenn wir viele Pflanzen sehen, die weder gepflanzt noch gesät wurden, das ist ja im Prinzip das, was so ein Unkraut ausmacht, ne? Wir haben gärtnerisch nicht dazu beigetragen, dass diese komischen Pflanzen da sind, die ja mit den ganz normalen Gehölzen, Stauden und anderen Pflanzen um Nährstoffe und Wasser konkurrieren. Aber es ist ja auch manchmal ganz nett zu schauen, was wächst denn da? Manches ist tolerierbar, manches eben nicht und da wollen wir ja gleich näher drauf eingehen.
Genau, und ganz ehrlich, ich habe lieber einen Löwenzahn als eine sandige Stelle.
Jo.
Muss man auch so sehen.
Also, genau.
Wir atmen kurz durch und dann kümmern wir uns gleich darum, um die genaue Definition, auch wenn Thomas das jetzt schon angerissen hat. Ja. Wir haben ja schon diverse Begriffe genannt. Spontanvegetation, Beikraut, Unkraut, Begleitpflanzen, was kennst du noch?
Wildspontanvegetation.
Oder einfach unerwünschtes, von mir nicht gepflanztes, vom Wind herbeigetragenes, von Kinderhänden vermehrtes, wie man auch immer es nennt. Wir können einfach mal ganz kurz eingrenzen. Thomas, was ganz plakativ gefragt, was ist Unkraut?
Also wir können schon sagen, dass, was ich eben einleitend schon sagte, all das, was wir weder gepflanzt noch gesät haben, das wird landläufig eben weggerupft und vorher eben als Unkraut bezeichnet. Da kann man aber auch sagen, jede Pflanze, die sich irgendwo im Garten stark verbreitet, wo wir sie nicht haben wollen, das kann man dann eben als Beikraut, unerwünschten spontanen Aufwuchs oder Wildkraut bezeichnen. Das ist allerdings mehr eine willkürliche und, darauf lege ich jetzt einfach mal Wert, keine wissenschaftliche Einteilung. Und da kommt der Balsterphilosoph wieder durch. Das ist so ein finnisches Sprichwort. Dem Fröhlichen, das sagen die Finnen, ja, ist jedes Unkraut eine Blume und dem Grießkram jede Blume ein Unkraut. Soll heißen, fröhliche Menschen sehen auch im Negativen etwas Schönes und das kann eben auch darin begründet sein, dass wir uns an der Schönheit des blühenden Löwenzahns erfreuen.
Da bin ich auch komplett bei dir, ne? Aber du hast es vorhin schon kurz anklingen lassen. Jede Pflanze, die da wächst, wo wir sie gar nicht haben wollen, tritt halt auch so ein bisschen in Konkurrenz. Ich will ja gar nicht so eine Pro-Kontra-Stellung einnehmen, aber ich finde halt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, ne, ich habe hier diverse Rosen in Pflanzkästen und wenn ich dann schaue, hier zwischendrin, guck mal, hier, da wächst halt hier so ein, ich kann ihn wieder nicht im Ganzen ausreißen, so ein Löwenzahn. Dann denke ich so, ja nee, ich habe die Rose gedüngt, nicht dich und du schnappst nachher meiner Rose die Nährstoffe weg. Das möchte ich dann nicht und dann will ich das wegmachen.
Du hast vollkommen recht. Und wenn dann noch eine Quieke einwächst, dann haben wir das Schlamassel, den Schlamassel. Ja, genau so ist es. Denn es ist eben so, wenn die Unkräuter aggressiv die Kulturpflanzen verdrängen, dann sollten sie natürlich aus dem Garten entfernt werden. All das, was dann eben nicht mehr tolerierbar ist. Und da muss man eben sagen, es gibt sowas wie duldbare Wildkräuter und nicht duldbare Wildkräuter. Ich nehme mal Beispiele. Wenn wir jetzt was Duldbares sehen, hier bei dir auch, einjähriges Bingelkraut, den gemeinen Erdrauch oder Hirtentäschekraut, Vogelmiere, dann ist es so, die sind sogar ganz hübsch. Einige davon, Löwenzahn kann man sogar essen. Da kann man sogar ein schönes Pesto rausmachen. Gesund, alles gut, damit können wir leben. Aber nicht duldbar sind welche, die sich zum Beispiel mit ihren Wurzeln, mit ihren Rhizomen, wurzelähnliche Sprossachsen so doll ausbreiten, dass sie wirklich alles andere, ich nenne das mal salopp, platt machen. Dazu gehören zum Beispiel die wilde Sumpfkresse, die Zaunwinde, Quieke, Giersch, Ackerschachtelhalm, Ackerwinde, behaarte Schaumkraut. Das sind so Sachen, die sind einfach so aggressiv, dass sie alles andere platt machen würden. Und darum gehören sie eben nicht in den Garten, weil sie zu doll um Nährstoffe und Wasser konkurrieren. Weg damit.
Ich kann mir vorstellen, das wächst ja nicht ohne Grund da. Das ist irgendwie vom Wind hergetrieben oder vielleicht in der Erde, die ich gekauft habe, drin gewesen. Aber ist das jetzt ein doller Eingriff in die Botanik, wenn ich hier zum Beispiel, ne, da siehst du, da sind die wilden Tulpen. Und mittendrin ist ein Löwenzahn, der sieht aus, als wären zwei Medizinbälle geplatzt.
Ja, genau.
Also weil der einfach so riesig ist und ich finde, das sieht halt nicht aus. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das wegmache?
Musst du natürlich nicht. Du hast ja noch an anderen Stellen genug davon. Und da...
sag das doch nicht, Mensch.
Aber das ist bei mir ja auch so.
Das ist der Schuster, hat die schlechtesten Schuhe und der Garten-Podcast-Host hat das meiste Unkraut im Garten.
Jetzt haben wir wieder was ausgeplaudert. Oder ich. Nein, völliger Quatsch. Und hier in der Natur, guck dich um, es gibt überall genug Spontanvegetation, die auch da wächst, wo sich gerne breit machen kann, vor allen Dingen beim Machbaren, aber aber nicht im eigenen Garten. Scherz beiseite. Nein, das muss man dann eben nicht tolerieren, weil all die schönen Pflanzen, die da sonst noch wachsen, ja auch eine Chance haben müssen. Und da würde ich sagen, muss die ordnende Hand des Gärtners einfach eingreifen. Punkt, ist so.
Also schlechtes Gewissen ist nicht nötig. Und ich meine, gut, wenn ich jetzt durch die Straßen laufe, es ist ja jetzt nicht so, dass wir an der Löwenzahnknappheit nagen.
Und du darfst ja auch nicht vergessen, die Kulturpflanzen, die du in deinem Garten hast, die leisten ja auch einen überaus wertvollen Beitrag dazu, dass es den Insekten und vielen anderen Tieren gut geht. Also von daher, das heißt ja nicht, dass dann überhaupt nichts mehr, dass da gar kein Buffet mehr zum Beispiel für Insekten vorhanden ist. Alles ist gut, aber ein bisschen Ordnung darf sein.
Dann kann ich ja schon mal kurz zusammenfassen. Ja, wir dürfen Unkräuter wegmachen, das ist kein Problem. Man kann sie aber auch tolerieren, ist kein Ding. Sie haben auch durchaus ihren Nutzen, wie du gerade schon gesagt hast. Sie sind Nahrung für Insekten. Einiges können wir selber essen und einiges, das erinnere ich zum Beispiel im Acker Schachtelheim, ist ja auch als Tee zum Beispiel trinkbar, als Heilpflanze, hilft zum Haarwachstum. Bin ich jetzt schon ein paar Jahre zu spät dran, aber gut, hättest du mir vorher mal sagen sollen.
Ja,
also Unkraut tolerierbar, aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir es wegmachen. Also von daher schon mal alles cool. Das können wir für uns quasi, ich mache mal hier ganz obligatorisch einen Haken dahinter.
Ja.
Unkraut ist okay, aber wir brauchen es auch nicht. Du kannst uns das jetzt aber mal kurz botanisch einordnen. Also warum bringt es jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich an den Löwenzahn gehe, wie ich es hier gerade gemacht habe, und einfach sage, hier, du nervst mich überirdisch, wo haben wir ihn? Mhm. Da ist er zum Beispiel, hier direkt neben meiner Hose. Mhm. Wenn ich hingehe und sage, dich, mein lieber Freund, entsorge ich mal, dann zipfe ich das jetzt weg und denke mir so, ha, der wächst jetzt nicht mehr weiter.
Mhm.
Aber warum bringt das im Prinzip nichts?
Ich schaue mir jetzt mal die Nachbarschaft an, die du da hast an Pflanzen. Da sieht man zum Beispiel auch noch die Rhizomstücke eines der Ackerwinde zum Beispiel und der Queke. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, warum bringt es nichts, wenn man da oberirdisch ein bisschen rumzubbelt? Ganz einfach, weil diese Rhizomstücke sich weiter breit machen. Das heißt also, die wachsen einfach weiter. Und da ist es einfach so, dass diese unterirdischen, meist horizontal wachsenden Sprossachsen, so nennt die Gärtner das, das sind keine Wurzeln, sie dienen der vegetativen Vermehrung. Und wenn wir jetzt diese vorhandenen Rhizomstücke von den eben angesprochenen Unkräutern und ein paar andere gehören da auch noch zu, wenn wir die jetzt eben durchstechen, nur oberirdisch ein bisschen was an Grünmasse beseitigen, dann fühlt sich das Rhizomstück angeregt, vermehrt sich dadurch noch mehr. Und das ist das große Problem an der Sache. Wenn wir nur normale Wurzeln haben, Wurzeln dienen ja der Verankerung und der Wasser- und Nährstoffaufnahme, dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Und von daher müssen wir eben darauf achten, dass wir das, was unterirdisch sich so breit macht, dass wir das Unkraut an der Wurzel am Rhizom packen und komplett eben zum Beispiel, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, mit der Grabegabel aufnehmen und entfernen.
Siehst du, da nimmst du mir schon mal den Stress. Also wenn ich sehe, wie viel Löwenzahn hier ist, dann weiß ich ja schon, ich kann mich verrückt machen und dagegen ankämpfen oder ich akzeptiere es und sage, kann ruhig da sein, aber muss nicht in jedem Beet sein. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich da den ganzen Kübel inklusive der frisch geschnittenen Rose, na gut, so frisch ist es auch nicht mehr, aber der geschnittenen Rose umgrabe, das ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Also da muss ich ja gar nicht mit anfangen. Also dann gucke ich eher, dass ich pointiert mir Stellen suche, wo ich sage, da möchte ich kein Unkraut, da kann ich es tolerieren.
So ist es. Und schau dir an, welche Pflanzen, welche Kulturpflanzen sich als Nachbarpflanze dort breit machen. Wenn die eben durchsetzungsfähig sind, zum Beispiel die stark zurückgeschnittenen Rosen, wenn die dann mit ihrer später erfolgenden Blattmasse und mit ihrem starken Austrieb, gerade wenn die Dünger gekriegt haben, dazu beitragen, dass sie sich durchsetzen gegen halb so wilde Unkräuter, die, ich sag mal, sich nur quasi dezent entwickeln können, ist das nicht die Schwierigkeit. Also gucken, was ist stärker, mit Augenmaß vorgehen und dann sollte man das Problem durchaus in den Griff kriegen. Sprich, wenn man gerade die Wurzelunkräuter an der Wurzel packt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat man damit keinen Stress mehr im Beet.
Gibt es denn auch noch was Positives, was wir Unkraut abgewinnen können? Also du sagst ja schon immer, gucken, wo es wächst. Also bringt das mir was?
Auf jeden Fall. Wir sollten auch mal über die Artenvielfalt sprechen. Wenn wir in bestimmten Bereichen in unseren Gärtnern was haben, ist es gut. Wir sollten aber auch dran denken, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Wenn wir zum Beispiel einen stark verdichteten Boden haben, ne? und der Säuregrad ist nicht optimal, dann haben wir auch schneller Probleme mit Ackerschachtelhalm. Nur mal so als Beispiel.
Ah, okay.
Darum das,
dann sehe ich das ja da vorne im Garten, wo der Ackerschachtelhalm wie blöde wächst, da ist dann wahrscheinlich der Boden einfach zu verdichtet.
Richtig.
Erythrifizieren wäre dann das Stichwort.
Erythrifizieren, genau. Es ist unglaublich verdichtet und irgendwas scheint mit dem pH-Wert, dem Säuregrad des Bodens auch nicht zu stimmen. Und wenn der in Ordnung ist, dann haben wir auch weniger Probleme mit diesem Unkraut. Also von daher spielt auch das eine entscheidende Rolle, da im Vorfeld einfach mal drauf achten. Und dann merkt man auch schon, wenn man dann zum Beispiel dagegen vorgeht, Verdichtung aufbröselt, genau, Luft ins Beet bringt und vielleicht auch den pH-Wert positiv verändert, dann trägt man dazu bei, dass diese Unkräuter auch relativ schnell im Laufe der Zeit zurückgedrängt werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht doch relativ fix und da merkt man eben, wie wichtig sowas ist.
So, jetzt haben wir so viel über Unkraut gesprochen, jetzt wollen wir als nächstes dazu kommen, wie wir es denn richtig bekämpfen können. Wir fangen jetzt an mit dem, ja, ich würde mal sagen, mit dem Kampf gegen das Unkraut. Da hast du hier so eine kleine Zusammenstellung gemacht. Ich kann es kurz sagen, du hast ein handelsübliches Schäufelchen, eine kleine Grabegabel, hier noch so ein Ding, wie nennt man das, so ein Fugenkratzer?
So ein Fugenkratzer, genau.
Fugenkratzer und noch so ein kleines messerartiges Ding.
Richtig.
Aussieht, wie nennt man das?
So eine Art Handgrubber, genau. Eine Grabegabel und so eine kleine Mini-Forke. Die gibt es auch in groß, weil die dienen ja alle der Tätigkeit, wie nennt man das so auf Neudeutsch, der mechanischen Unkrautbekämpfung. So heißt es.
Sehr gut. Wie gehen wir denn jetzt vor? Ich stehe hier jetzt zum Beispiel vor einem riesigen Löwenzahn.
Ja.
Ich würde jetzt eigentlich reinstechen und gucken, theoretisch müsste ich ja eigentlich alles an Wurzeln mitkriegen.
Richtig. Das geht ja nicht. Also dafür bräuchte man dann eine gute Grabegabel, auch einen Spaten, dass man wirklich wurzeltief alles rausnimmt. Sonst würde das ja quasi eine Verzweigung, in Anführungsstrichen, nicht Verzweigung, zum Wuchs anregen. Die Pflanze wird noch größer. Oder was ich hier jetzt mache, ich habe hier mit meiner kleinen Mini Forke, den Giersch so hochgenommen und aber auch hier die Quieke, dass ich die feinen Rhizomstückchen mit ausgegraben habe, sodass dieses kleine Geflecht, guck mal hier,
hä, im Prinzip kriegst du das so gut
mit raus? Bei mir ist das
hier so ein Klumpen.
Ja, das liegt am Arbeitsgerät und vor allen Dingen ist der Boden hier auch einfach sehr, sehr locker und humus. An der Ecke ist er sehr lehmig, da ist es halt schwieriger. Und das ist das Entscheidende. Also dazu beitragen, dass man auf jeden Fall auch den Giersch, die Quieke, rechtzeitig mit den kompletten Rhizomstückchen hochnimmt. Und hier sieht man zum Beispiel auch hier ein Teschelkraut, ein paar andere Pflänzchen, die hier schon in Blüte gehen. Unbedingt auch darauf achten, dass man die dann schon jätet. Also das ist die nächste Möglichkeit, hacken, jäten, dass die Blüte nach Möglichkeit noch nicht aufgegangen ist.
Ja. Was im Saat geht, ist gefährlich. Lass dir mal sehen, ne, diesen Löwenzahn. Ich lasse dir mal in meinen Eimer fallen.
Ja.
Da habt ihr schon gehört, wie riesig das Teil ist. Das hat auch eine richtig massive Wurzel. Das haben deine Dinger ja gar nicht.
Richtig.
Also der hat ja eine Wurzel, fast wie so eine Triebwurzel von einer Rose.
Das und da ja merkt man natürlich auch, was die den Kulturpflanzen sozusagen nicht gönnt, selber für sich braucht. Ne?
Ja.
Wasser, Nährstoffe. Und das ist eben nicht gut. Darauf muss man auf jeden Fall achten. Und immer dran denken, dass man die Pflanzen zumindest dauerhaft hindert, dass sie Blattmasse bildet. Wenn Pflanzen keine Blattmasse mehr bilden können, sterben die irgendwann ab. Und bitte auch dran denken, dass die Maßnahmen, die man so ergriffen hat, dass sie langwierig sein können. Das muss eben auch konsequent erfolgen und durchgeführt werden. Und das geht eben bei manchen Flächen nur mit viel Geduld und Zeit. Ne?
Also das ist jetzt quasi
von heute auf morgen alles
hinkriegen. Die mechanische Bekämpfung, ne? Also quasi per Hand.
Richtig.
Und wenn ich da sehe, was der Löwenzahn hier an Wurzeln hat, den werde ich in den nächsten 2 Jahren nicht los.
Ja, genau.
Aber gut, da müssen wir dann halt auch sagen, der ist hier wahrscheinlich über Jahre gewachsen. Das ist ein Kampf, den man schwer gewinnen kann, wenn man hinterherläuft. Auf jeden Fall nehme ich ihm jetzt ein bisschen was von seinem Vorsprung, wenn ich das oberhalb absteche.
Ja,
ne?
Jäten ist wichtig, zu hacken bzw. auszugraben mit der Grabegabel, je nachdem, wie die Unkräuter so ticken, sag ich mal auf Neudeutsch vorzugehen. Das sind alles Möglichkeiten der mechanischen Unkrautbekämpfung. Hacken, Unkraut stechen, man macht es gezielt und umweltfreundlich. Also, und vor allen Dingen hat es ja auch manchmal schon so ein bisschen ja, meditativen Charakter, ne? Darf man absolut ja auch nicht vergessen. Und es trägt eben auch dazu bei, dass der Fleißige das ganz schnell in den Griff kriegt. Und wie gesagt, man schafft es nicht von heute auf morgen, aber so funktioniert das Ganze. Und wir sollten auf jeden Fall verzichten. Im Hausgarten brauchen wir definitiv keine Unkrautvernichtungsmittel. Die würden eben auch das Bodenlebewesen beeinträchtigen und da brauchen wir solche Sachen eben gar nicht im Garten.
Ja, und gerade das ist doch dein Metier. Wir dürfen das doch auch gar nicht. Ne? Wir dürfen, also ich glaube, es gibt natürlich bestimmte Methoden oder bestimmte Sachen, die man nutzen darf.
Ja.
Aber da ist wahrscheinlich der Nutzen auch überschaubar, muss man so zu sagen.
Genau so ist es und darum sollten wir uns dann lieber den anderen Methoden widmen. Es gibt noch andere Verfahren. Kommen wir jetzt zum Beispiel zu den thermischen. Man könnte das Ganze auch abflammen. Aber Vorsicht, dabei ist schon so manches Gartenhäuschen, Haus abgebrannt. Und gerade im Sommer, wenn man da mit einem Gasbrenner irgendwo aktiv wird, meistens zerstört man dadurch ja auch nicht nur das Unkraut, sondern auch Kulturpflanzen. Und man zerstört natürlich auch mit so einer hohen Energie auch all das, was wichtig ist. Das Bodenleben wird ja auch mit zerstört, das darf man auch nicht vergessen. Und es ist eben auch so, dass das eine Methode ist, die schon ganz gefährlich ist. Es gibt sogenannte Dampfgeräte und Wasserkocher. Damit kann man sozusagen auch die Unkräuter überbrühen, dann sind sie tot. Und ganz neu sind Stromstoßgeräte, mit denen auch schon Unkraut beseitigt wird. Da soll es demnächst auch praxistaugliche handgetragene Geräte geben, mit denen man dann mit einem starken Stromstoß zum Beispiel gegen bestimmte Unkräuter vorgehen kann.
Das finde ich ja super interessant.
Mhm. Zugelassen sind die im Haus- und Kleingartenbereich diese Geräte, zumindest in Deutschland, im großen Stil und auch im Kleinen noch nicht. Aber die werden bestimmt in ein paar Jahren zur Marktreife kommen, weil das eben auch eine gute Möglichkeit ist, um bestimmte Mittel gar nicht mehr anwenden zu müssen. Auch eine Möglichkeit, gerade für die Profigärtner besser geeignet als für die Haus- und Kleingärtner.
Das finde ich super interessant.
Was man noch sagen sollte, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass man Pflanzen dagegen anpflanzt, ne? Die noch dominanter sind als die Unkräuter.
Ah, gib mal ein paar Beispiele.
Gute Sache und da möchte ich zum Beispiel nennen die Waldmarbel. Das ist ein Gewächs, was wir in Buchenwäldern finden, bei uns in heimatlichen Gefilden. Und die macht sich sehr dominant in halbschattigen, schattigen Bereichen breit und wächst sozusagen gegen den Giersch an. Ist also quasi noch dominanter. Bestimmte Geraniumarten und Sorten, Storchschnäbel werden da auch noch zu nennen. Oder Frauenmantel, die wachsen im Beet oftmals so dominant im Stauden- und auch im Gehölzbeet, dass wenn man die zupflanzt, Unkraut gar keine Chance hat. Man muss also auch davon ausgehen, die Natur kennt keinen blanken Boden. Fertig.
Ja.
Und wenn man da was reinpflanzt, was einfach auch noch gut aussieht und dem Unkraut keine Chance lässt, dann hat man doch das Wichtigste getan, dass da erst gar nichts passieren kann.
Also im Prinzip eigentlich wie beim Düngen, kümmere dich darum, dass dein Boden gesund ist, dann funktioniert er von alleine, ne?
Richtig. Und eins muss man natürlich sagen, wir haben hier ja einen Bestand. Wenn wir jetzt Flächen haben, die bepflanzt werden sollen, wäre den Anfängen, da muss man natürlich gucken, ist da irgendwie schon ein bisschen was drin an Rhizomstücken zum Beispiel. Wenn man neuen Mutterboden bekommen hat, der nicht gesiebt ist, oder wenn man nicht aufpasst, dann holt man sich natürlich schnell Wurzelunkräuter in den Boden. Also da unbedingt drauf achten, das muss man unbedingt machen. Und dann gibt es noch eine langwierige Methode mit zum Beispiel Unkrautvlies, was man dann auf extrem stark verunkrautete Flächen ausbringen kann. Das bleibt 1 bis 2 Vegetationsperioden liegen, wird zum Beispiel mit Hackschnitzel, mit Rindenmulch beschwert. Und dann können die Pflanzen ja keine Photosynthese betreiben über einen längeren Zeitraum, sterben ab und dafür braucht man aber auch einen langen Atem. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man immer dafür sorgt, dass man die Vegetationsfläche quasi wegnimmt, immer totmäht zum Beispiel in bestimmten Bereichen oder abschneidet, dann kann die Pflanze irgendwann, ja man sagt, dann wächst die sich tot. Da braucht man langen Atem für, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie man dagegen vorgehen kann. Und auf Wegeflächen, hier hast du es ja eben schon angesprochen, helfen einem die Fugenkratzer weiter. Da muss man mechanisch einfach rein. Es gibt auch Stahlbürsten, Freischneider mit Bürstenköpfen, Infrarotbrenner und Wasserdampf, den haben wir auch schon angesprochen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und ich hätte noch einen Tipp, wenn man gerade dabei ist, im Frühling neue wassergebundene Decken einzubringen oder wenn es zur Not sein muss, wenn man Plattenbeläge hat. Es gibt Beläge mit Rasenfugen, in denen auch Pflanzen wachsen dürfen. Ah. Dafür gibt es bestimmte Pflanzen, die man beim Staudengärtner seines Vertrauens kaufen kann. Und man muss auf den richtigen Unterbau und das Fugenmaterial achten. Als Ausgleichsschicht Split statt Wand, Sand verwenden ist wichtig. Und gerne auch diese Fugen mit Brechsand füllen, die man auch bestimmten Fachmärkten kaufen kann.
Oh, guck mal, hier habe ich einen riesigen Löwenzahn raus, aber ich habe nicht die Wurzel bekommen.
Genau, und darum muss man da vielleicht noch ein bisschen mit dem Spaten nacharbeiten. Das sind also die Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen kann. Mir persönlich und vielen anderen gefällt das, glaube ich, ganz gut, dass es Pflanzen gibt, die noch dominanter sind als das Unkraut.
Ja.
Und da würde ich auch sagen, im Zweifel immer nachfragen bei dem Staudengärtner, bei dem Baumschuler seines Vertrauens, der empfiehlt einen für den jeweiligen Standort sonnig, halbschattig, genau die richtigen Pflanzen. Und damit tut man ja eine ganze Menge, damit, wie gesagt, Unkrautwuchs keine Chance hat. Und immer dran denken, die Natur kennt keinen blanken Boden. Und darum sollte man dann lieber eine geschlossene Pflanzendecke haben, die einem wirklich gut gefällt. Und das lässt dem Unkraut gar keine Chance.
Also ich bin jetzt ein bisschen Fan von dem Spaten im Garten. Und ich merke halt auch, in diesem Beet, wo wir hier jetzt unterwegs sind, da war ich noch gar nicht in Sachen Löwenzahn unterwegs. Und ich glaube aber, dass das jetzt ein Kampf ist. Klar, das wird für mich jetzt kein Sprint. Das ist ein Marathon, weil wenn ich hier jetzt gerade mal reingehe und merke, wie groß und wie verzweigt und wie dick diese Wurzeln sind, man hört das ja, glaube ich, sogar dieses Knacken, da müsste ich ja 2 Meter tief graben, gefühlt, um an die Wurzel ranzukommen. Und ich weiß aber, die braunen Flecken erobert sich die Natur ja auch zurück. Also von daher vielleicht erstmal vorgehen und einsehen, dass Unkrautbekämpfung kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Und ich würde jetzt einfach mal kurz schon mal zusammenfassen, was du uns alles erzählt hast. Also die sinnvollste und umweltfreundlichste Art und Weise der Bekämpfung von Unkraut ist sicherlich die mechanische. Das heißt, schnappt euch die Grabegabel, schnappt euch die Hake und geht daran vor, kämpft so weit wie möglich gegen das Unkraut, aber macht euch nicht verrückt. Ganz ehrlich, hat jeder, kann man nichts für. Also mechanische Bekämpfung, sehr gut, umweltfreundlich und gezielt. Das andere ist das Thermische, was du gesagt hast, also das Abfackeln oder mit heißem Wasser übergießen. Kann man machen, kostet aber natürlich Energie, weil der Wasserkocher läuft nicht nur von Luft und Liebe. Und Abflammen ist ja sowieso eine Gefahr. Also da würde ich ehrlich sagen, also bevor man da herum experimentiert, vielleicht lieber einen Fachmann fragen oder im Zweifelsfall das gar nicht machen. Genau. Vorbeugen, hast du schon gesagt, sorgt für ein gesundes Beet. Dann habt ihr die Probleme gar nicht, dass ihr da so große Unkräuter habt. Also das Beet darf nicht zu voll sein, es darf keine leeren Flecken haben, weil die schnappen sich die Beikräuter dann. Das Beet darf außerdem nicht zu verdichtet sein, sonst kommt der Ackerschachtel heim. Das haben wir gerade schon gesehen, ne? Bei mir, also das hast du ja schon gesehen. Chemische Bekämpfung gar nicht erlaubt für uns im normalen Garten. Ist, glaube ich, auch richtig so, weil bevor ich da mit irgendwelcher Chemie rangehe für einen Hobbygarten, ganz ehrlich, da braucht man sowas auch nicht. Also wir machen hier keine Lebensmittelproduktion, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn ich ein paar Erdbeeren oder Blaubeeren raushole. Aber ich würde da niemals mit sowas rangehen. Also bitte das nicht. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, Thomas?
Ja, immer dran denken, dass man wirklich einen gesunden Boden hat, der auch bei der Neuanlage unkrautfrei ist. Dass man Rinnenmulch, Rasenschnitt, Stroh einsetzt zum Mulchen. Dass man Bodendecker pflanzt, dominante Pflanzen, also gegen Unkraut anpflanzt. Dass der Boden nie offen ist. Eine dichte Bepflanzung sorgt dafür, dass wir ja gar keine freien Flächen haben und dass der Boden einfach gesund ist. Ne? Das heißt also, ein intakter, ausreichend mit Humus versorgter und optimal bepflanzter Gartenboden, der lässt Unkraut gar keine Chance. Und wenn man dann noch an die Beetabdenkungen denkt und Unkrautfliese in den Bereichen, wo nichts anderes mehr geht, dann hat man das Wesentliche getan, dass nichts mehr passieren kann.
Und jetzt schnacken wir gleich noch über die typischen Fehler, die man machen kann bei der Unkrautbekämpfung. So, bevor wir jetzt darüber schnacken, welche die üblichen Fehler sind, Thomas, habe ich nämlich noch Folgendes vor. Ich gebe euch noch einen kleinen Podcast-Tipp mit, weil wenn ihr wie ich gerne was hört, während ihr im Beet unterwegs seid, dann hört doch mal bei Eat, Read, Sleep rein. Für die Hosts sind Geschichten so wichtig wie Essen und Schlafen und deshalb lesen sie sehr, sehr viele Bücher und schnacken auch gern drüber. Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern oder streiten sich, stellen aber auch die All-Time-Favorites vor. Und dazu gibt es noch aktuelle Debatten. Es werden Bestseller überprüft und bei Eat, Read, Sleep gibt es auch immer eine literarische Köstlichkeit zu essen. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Sounds App und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes. dieser Folge. Viel Spaß beim Reinhören bei Eat, Read, Sleep. Und jetzt erstmal Thomas, wichtigste Frage, was sind denn so die grundsätzlichen Fehler, die manche Leute gern beim Jäten machen?
Der größte Fehler besteht darin, dass man zu spät jätet. Man geht in den Garten und denkt sich, ach, alles sieht noch gut aus, das Unkraut ist noch klar. Eine Woche später ist es schon in Saat gegangen. Na, das ist das Schlimmste. Also zu spät ist Jäten. Denkt an die Samenbildung, da rechtzeitig rangehen. Den Wurzelaspekt immer berücksichtigen. Also Wurzeln nach Möglichkeit oder das, was wir als Rhizome bezeichnen, vollständig entfernen. Das geht eben manchmal mit der Grabegabel wesentlich besser. Mit dem Spaten würde man die Rhizome durchteilen und zur Vermehrung beitragen. Also Grabegabel nehmen oder Forke nehmen und den Boden niemals nackt lassen. Ne? Das ist wichtig. Viele Menschen lieben den nackten Boden, da können sie dauernd durchhacken. Aber die Natur, haben wir schon mal gesagt, kennt auch keinen blanken Boden. Immer die passenden Pflanzen auswählen, die sich da auch im Rahmen von Pflanzengesellschaften im Garten wohlfühlen. Darum auch da immer Tipps holen bei den Gärtnern, die davon Ahnung haben, bei den Staudengärtnern, bei den Baumschulern beispielsweise. Und die fragen, was kann ich im Garten verwenden? Und bitte, bitte immer an eins denken, diese Alles-muss-perfekt-sein-Mentalität, das ist Quatsch. Wir müssen tolerant sein, auch mit unseren Gartenfeinden, mit unseren Nachbarn, mit allem. Das gehört einfach mal dazu und man muss dann auch einfach mal sagen, damit kommt man doch viel besser klar. Das waren die häufigsten Fehler und ich glaube, wenn man daran denkt, kann einem nichts mehr passieren.
Okay, Thomas, ich finde der Hang... Den haben wir jetzt schon richtig gut hinbekommen. Ja, gut, ein paar braune Flecken sind da, da hast du ja schon erklärt.
Perfekt.
Die wird sich die Natur schnappen. Aber kommen wir zu dem, was jetzt sonst noch wichtig ist. Ich habe es schon bemerkt, die ein oder andere kleine winzige Nacktschnecke hat sich hier schon breit gemacht. Was tue ich gegen die?
Also gar nicht so weit kommen lassen. Wir sehen hier teilweise auch noch die Eigelege von den Nacktschnecken. Das sind so kleine durchsichtigen Kügelchen, die manchmal in bestimmten Beetbereichen gelblich aussehen. Und die werden gerne von Vögeln weggepickt. Schöne Sache. Ansonsten sollte man die natürlich auch beseitigen, auch die jungen Schnecken gerne mal in Bereiche werfen, wo die natürlichen Feinde vorkommen. Manchmal gibt es auch Igel, die die fressen. Meiner mag sie nicht.
Ins Igelgehege.
Ja, sozusagen, beziehungsweise dann irgendwo auf jeden Fall nicht dort belassen, wo sie Schäden anrichten können. Und, das sieht man bei dir auch ganz gut, es gibt hier eigentlich ganz viele Abwehrpflanzen. Natürliche Staudenbewüchse, wo sie nicht gerne rangehen. Also Geranium, Sedum gehört beispielsweise dazu. Das ist von der Blattstruktur so, dass sie da gar nicht gerne rangehen. Wenn man Hochbeet hat, kann man sie auch mit natürlichen Abwehrbarrieren versehen. Es gibt einen Anti-Schnecken-Gleitab-Anstrich. Ausgelegte Kupferbänder, da gehen sie auch nicht ran, wenn man die in Hochbeeten hat. Und ansonsten würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, wenn man Schneckenkorn verwendet, dass man auf jeden Fall welches nimmt, was sich natürlich abbaut, dass für Vögel ungefährlich ist. Und dann sorgt man dafür, dass die Schnecken nicht überhand nehmen. Das ist das Wichtigste.
Super.
Ach ja, und ich habe ganz vergessen, Samir, es gibt auch Nematodenpräparate, die angeboten werden. Nicht immer helfen sie gegen alle Schnecken. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also es gibt ja gute und böse Fadenwürmer, Nematoden. Nematoden setzt man vielfach an als biologische Wunderwaffe, zum Beispiel gegen Dithmarussa-Larven. Leider helfen sie nicht gegen die Schnecken richtig gut.
Weißt du was, du hast jetzt so viel erzählt, ich würde sagen, dazu machen wir einfach nochmal eine Extra-Folge.
Ja.
Ich glaube, im Juni haben wir noch Zeit, also im Juni, zack, kriegt ihr eine Extra-Folge über Abwehrpflanzen, Nematoden und dann machen wir auch gleich noch den Boden mit, weil da hast du ja auch einiges erzählt, was die Schnecken nicht mögen. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schicken an
garten@ndr.de.
Und das hat auch Mirjam aus Halsenbach gemacht. Sie hat gefragt, wie bekommt man ungewünschte Gehölzer, Sträuche und Bäume wieder weg? Mein Gartenvorgänger hat zum Beispiel Essigbaum gepflanzt, möchte ich gern weghaben. Wie geht das?
Bei manchen Gehölzen ist es so, dass man sie am besten ringelt. Das heißt, man nimmt eine Rindenscheibe weg an schmalen Streifen auf Bauchhöhe bei bestimmten Gehölzen, bei Essigbäumen. Und das führt dazu, dass das Gehölz abstirbt, aber nicht unterirdisch sozusagen sich weiter vermehrt. Das hilft bei bestimmten Gehölzen, aber nicht bei allen. Das kann man probieren. Und ansonsten kann ich nur sagen, bei den jungen Gehölzen wäre den Anfängen. Wenn die sich ausgesät haben, dann kann man sie noch mechanisch beseitigen auf Neudeutsch. Also jäten, rausnehmen aus dem Beet, nicht zu lange wachsen lassen. So ein Ahorn macht später 2 Meter lange Triebe. Da muss man aufpassen. Und ansonsten kann man da wirklich nur durch am Ballbladen zum frühen Zeitpunkt dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Und bei bestimmten Problempflanzen sollte man wirklich den Gärtner seines Vertrauens fragen. Und dann kriegt man das auch in den Griff.
Also ihr merkt, Thomas kann wirklich fast jede Frage beantworten. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr vielleicht uns nicht stellen wollt, dann schaut einfach in den NDR-Ratgeber. Ich habe es auch mal gemacht. gemacht. Und für diese Folge hätte man da zum Beispiel lesen können, Unkraut in Fugen entfernen, so klappt's. Oder auch Unkraut umweltfreundlich entfernen. Da seht ihr dann wahrscheinlich die ein oder andere Methode, die Thomas euch heute auch gesagt hat. Gibt es auch noch ein bisschen mehr zum Thema Löwenzahn, dass er gar nicht so lästig ist. Also der Weg in den Ratgeber, den empfehlen wir sowieso immer. Und was ich auch noch empfehle, ist die nächste Folge zu hören, denn da sprechen Ralf und Martina über Pflanzenschutz. Also wie schützen wir uns vom Zünsler vor Blattläusen? Wann nutzen wir Pheromonfalken? Wie halten wir Milben von unseren Pflanzen fern? Also quasi der Rundumschlag gegen Ärgernisse. Und diese Folge findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Eine Woche später ist sie dann erst hier. Und damit kommen wir jetzt zum Ende. Ich sage vielen Dank Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Ich würde sagen, ein bisschen können wir noch in Hang gehen, weil da ist noch die eine oder andere Stelle, wo wir noch ein bisschen was machen können, oder?
Genau so ist es. Ich danke dir, aber ich stelle immer wieder fest, was wir hier machen, ist wirklich Gärtnern. Es gibt eigentlich gar keine Schädlinge an Tagen wie diesem.
Nee, stimmt.
Und darum, Schädling
ist dann höchstens das Telefon, das klingelt, wenn wir uns im Garten beschäftigen.
Ja, aber dieses Gärtnern ist einfach eine Philosophie und genauso sollte man es sehen. Viel Spaß dabei.
Also, bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.